Wenn Sie mit einem Auto auf der Straße fahren, dann gibt es zweierlei Arten von Grenzen für den Autofahrer. Wer kann mir diese Grenzen nennen?
Geschwindigkeitsbegrenzung.
Wie bitte?
Geschwindigkeitsbegrenzung und die Straßenbegrenzung.
Die Straßenbegrenzung, ja.
Das ist nur Benzin im Tank.
Ja, das auch noch. Ja. Es gibt noch eine andere Grenze. Wie? Ja, es gibt verschiedene Grenzen, ja. Die Ampel kann eine Grenze sein oder eine Baustelle, wie denn? Der Motor selbst in seiner Stärke oder Schwäche. Ja. Ich dachte, ich würde die Grenzen heute Morgen vorwegnehmen, bevor wir zu den Begriffen für persönlichen Einsatz kommen, damit das schon einmal geklärt ist. Ich hatte gestern Abend bereits begonnen, darüber zu sprechen. Wir sind beim fünften Begriff, beziehungsweise beim fünften Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und das ist das Dabeisein mit ganzem Herzen. Also keine Halbherzigkeit für den Christen. Damit es klar ist, dass es sich hier nicht um einen endlosen Einsatz handelt, bespreche ich kurz die Frage der Grenze des Einsatzes vorweg. Es gibt zwei Arten von Grenzen, die wir hier kennen. Es gibt die Seitengrenze. Wenn Sie auf der Autobahn fahren, dann haben Sie auf der Seite Straßengrenzen. Das sind die richtunggebenden Grenzen. Das heißt einmal der weiße Streifen auf der Seite, dann ist der Straßenrand und letztlich wahrscheinlich die Planke oder die Bäume, wenn es nicht mehr geht. Also das sind Grenzen und ich habe hier zu fahren. Es gibt auch solche Grenzen unseres Einsatzes, die uns die Richtung geben. Und das sind die Gnadengaben. Manche Christen übersehen das. Petrus dürfte es sein, der sagte, man greife nicht in ein fremdes Amt. Manche Christen übernehmen sich, weil sie Dinge wagen oder tun wollen, die nicht für sie bestimmt waren. Wir müssen erkennen, wo unsere Begabung ist, und dort ist unsere Grenze, unser Maß. Wir sprachen beim Glauben vom Maß an Selbstvertrauen. Das ist das Maß. Ich darf mich nicht übernehmen und überheben. Ich kann gewisse Dinge nicht tun. Gewisse Dinge kann ich tun, weil der Herr dazu ruft und Gnade gibt, Gabe der Gnade. Aber ich muss wissen, dass ich gewisse Grenzen habe. Da muss es aufhören. Und da muss ich es zulassen, dass ein anderer das tut. Es gibt zu viele Christen in den Gemeinden, die wollen alles tun. Und das sind nicht zuletzt die Prediger. Ja. Die müssen einmal abgeben können. Wir müssen alle abgeben können. Wenn wir Verantwortung haben, müssen wir delegieren können. Jeder muss seine Richtung kennen, seinen Platz in der Gemeinde Jesu. Und jeder hat einen Platz. Für manche ist dieses Thema noch gar nicht zur Grenze geworden. Sie sind noch an keine Grenze gekommen, ja. Die haben gar nicht einmal angefangen oder kaum angefangen zu dienen. Da ist noch Neuland für sie zu entdecken, bis sie an eine Grenze kommen. Manche Christen fragen nicht danach. Sie leben einfach ihr Leben im Alltag, sind zufrieden damit, dass sie Christen sind und so weiter. Und ich möchte Ihnen die Frage stellen, solchen Christen, was tust du für den Herrn, außer dass du etwas Geld gibst? Was ist dein Dienst für den Herrn, außer dass du treu bist dort, wo du Geld verdienst? Was tust du für den Herrn? Was ist dein Dienst am Leib Christi? Wo befindest du dich am Leib? Ja. Was ist deine Aufgabe? Und es geziemt sich uns als Verkündigern, das darauf aufmerksam zu machen, damit Christen ihre Aufgaben erkennen. Also diese richtunggebenden Grenzen. Und wenn wir uns einsetzen von ganzem Herzen, dann müssen wir diese Grenzen erkennen. Wir dürfen nicht darüber hinaus uns ereifern, ja, und nicht Dinge tun wollen, die uns nicht geziemen. Es gibt dann aber eine zweite Grenze innerhalb hier. Man hat gesprochen jetzt in diesem kleinen Beispiel von der Fähigkeit des Motors und so weiter, Fähigkeit des Fahrers, Promillegrenze oder auch die Erschöpfungsgrenze, Benzin im Tank. Das sind eingebaute Grenzen oder Grenzen im Fahrzeug. Es gibt Grenzen innerhalb von mir, die ich nicht übertreten darf. Manchmal werden sie überschritten, weil Gott es so haben will. Manchmal fragt bitte oder manchmal ruft Gott uns auf, die zweite Meile zu gehen, wie Johannes der Täufer, der davon sprach, oder? Ja, wahrscheinlich Jesus, ja, in Matthäus 5. Ja. Es bringt Schlaflosigkeit mit sich. Paulus zählt einmal solche Strapazen auf, die es in seinem Leben gibt. Ja. Über die körperliche Grenze hinaus, da können wir vielleicht aufschlagen einen Text, der das zum Ausdruck bringt, 2. Korinther 1. 2. Korinther 1, Verse 8 bis 11. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Paulus ist sehr auf Information bedacht. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis. Dieses Wort kommt öfters vor im 2. Korintherbrief, kommt vom griechischen Wort für quetschen vor und ist ein recht modernes Wort, kann sehr gut mit Stress übersetzt werden. Druck. Wird manchmal in unseren älteren Übersetzungen mit Trübsal übersetzt. Drangsal, Bedrängnis ist ein gutes Wort. Druck ist ein gutes Wort. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asia, das heißt in der Provinz Asia, um Ephesus herum, widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus beschwert waren. Hier gibt es so einen Fall. Die Grenze, die normale, natürliche Grenze des Körperlichen wurde überschritten. Wenn die überschritten wird, dann gibt es nur ein Ziel, Tod. Denn das Maß des Körpers dient dem Leben. Und wenn dieses Maß überschritten wird, dann geht es Richtung Tod. Ob das Krankheit ist, ob das Stress ist, ob das Verfolgung ist, ein Unfall. Unsere Bedrängnis, die in Asia fuhr, über das Maß hinaus beschwert waren. Die Last war zu groß für das Maß der Energie im Körper, so dass wir auch am Leben verzweifelten. Natürlich. Man merkte, es ist zu viel. Wir wissen nicht, was es war. Wir haben keine Auskunft in der Heiligen Schrift, weder in der Apostelgeschichte noch in anderen Stellen der Briefe. Ausleger vermögen nicht zu identifizieren, wovon Paulus hier spricht. Es ist zu allgemein. Aber er sagt uns, worum es ging. Wir selbst haben jedoch, und jetzt kommt ein Wort, ein größeres Wort im Grundtext, ein zusammengebautes, das wir im Deutschen mit einem Satzteil übersetzen müssen. Wir haben als Antwort das Todesurteil in uns selbst gehabt. Das Todesurteil als Antwort. Antwort auf welche Frage? Auf die Frage, wie geht's weiter? Paulus steht in einer Situation, wo er sich fragt, er und sein Mitarbeiter, beziehungsweise seine Mitarbeiter, wir wissen nicht, ob es einer oder mehrere waren, aber es war jemand dabei, er und noch jemand, wenigstens noch einen. Und sie fragen sich, wie geht es weiter, wohin geht es? Und auf diese Frage kam nur eine Antwort. Mit natürlichem Auge gesehen, war man sicher, jetzt geht es Richtung Tod. Das war die einzige Antwort, die kam. Man sah keine andere Möglichkeit. als tot. Keine Möglichkeit sah man, am Leben zu bleiben. Das war für das natürliche Auge fest. Wir hatten in uns selbst als Antwort das Todesurteil. Warum führte Gott Paulus in diese Situation? Die Antwort gibt er jetzt. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Das ist der Weg. Das tut Gott immer wieder. Gott legt uns manchmal Lasten auf, die wir nicht tragen können. Es ist nicht biblisch, dass Gott uns nie Lasten auferlegt, die wir nicht tragen könnten. Das tut er absichtlich. Manchmal legt er uns Lasten auf, Ängste kommen, die wir nicht tragen können, damit wir lernen, nicht mit unserem Maß zu rechnen. Aber Gott ist da und er weiß, welches Maß an Beschwerung ich brauche oder tragen soll, wenn er helfen will, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Für Paulus ist das gleichwohl groß, ob er vor dem Tode vom Tode bewahrt bleibt oder ob er nach dem Tode vom Tode errettet wird. Das ist eins und dasselbe. Beides muss Gott tun, wenn der Tod sicher ist. Ja. Wenn der Tod sicher ist, dann kann kein Mensch mehr retten. Nur Gott. Und wenn man gestorben ist, kann ebenfalls kein Mensch mehr retten, als nur Gott. Deshalb nennt er diese Rettung die Rettung eines Gottes, der Tote erweckt, der uns aus einem so großen Tode herauszog und uns herauszieht. Die Handschriften sind hier etwas anders verschieden. Auf den wir die Hoffnung gesetzt haben für die Zukunft, dass er uns auch ferner herausziehen wird. In dem, und jetzt kommt ein sehr schwieriger Vers, schwierig der Sprache wegen, schwer zu übersetzen, weil hier wieder ein zusammengebasteltes Wort steht, das mit mehreren deutschen Wörtern übersetzt werden muss. Ich will versuchen, es wiederzugeben. Indem auch ihr mit Flehen uns unterstützt, für uns wie mit uns wirkt. Langes Wort, ja? Mit Flehen uns unterstützt, das heißt, für uns wie auch mit uns wirkt. Das heißt, die Korinther wirken zusammen mit Paulus, wenn sie für ihn flehen, mit Flehen beten. Das Wort für beten heißt hier im Zeichen der Abhängigkeit bitten. Das, was wir übersetzen mit flehen. Flehen heißt im Zeichen der Abhängigkeit zu beten oder zu bitten. So sollen sie mit Ernst beten. Und dann, wenn sie für Paulus beten, in dieser Weise, dann ist das ein Mitwirken mit Paulus. Gebet, Fürbittegebet ist eine Mitarbeit nach diesem Wort. Wiederum, das ist der Zweck. Damit, warum Gebet für Reichsgottesarbeiter, die in der Verkündigung stehen, Missionare, Inland, hier zu Hause, warum für sie beten? Warum für äußere, körperliche Bewahrung beten? Nicht nur für geistliche Bewahrung, sondern auch für äußere. Damit von vielen ein Dank ausgehe. Deshalb tut Gott das. Gott will gedankt werden. Gott will geehrt werden. Dann führt er uns in eine Situation, damit wir Not bekommen, damit wir beten, damit er wieder für die Erhörung Dank bekommt. Ein sehr selbstsüchtiger Gott, nicht wahr? Genau. Gott ist selbstsüchtig. Aber er ist das einzige Wesen im ganzen Universum, das das Recht dazu hat. Er ist das einzige Wesen, das ein Recht hat, im Mittelpunkt zu stehen. Natürlich ist er nicht in Böse, im sündigen Sinne selbstsüchtig. Für uns ist das Sünde. Aber er darf seine eigene Ehre suchen, sein Selbst suchen, selbstsuchend sein. Süchtig ist allerdings seine Gebundenheit, deshalb passt das Wort nicht ganz. damit von vielen, im Grundtext Gesichtern, am Gesicht. Es gibt Christen, die beten zwar mit den Lippen, aber nicht mit dem Gesicht. Eine interessante Formulierung. Es könnte auch mit Personen übersetzt werden, weil das Gesicht die Person darstellt. Also einfach auch von vielen kann man übersetzen, damit von vielen ein Dank für uns ausgehe, das heißt für das, was Gott für uns tat. Und jetzt kommt ein Zusatz, zu dem, das heißt zu welchem Dank, die Gnadengabe Anlass gab. Die Gnadengabe, was für eine Gnadengabe? Die Gebetserhörung. Erhörung welchen Gebetes? Um körperliche Bewahrung, wovon Paulus vorhin sprach. Er kam in eine Not, führt seine Bewahrung in dieser äußeren körperlichen Not zum Teil zurück auf die Fürbitte der Korinther. Als die Korinther für Paulus beteten und Paulus und seinen Mitarbeiter beteten, hat Gott erhört und Gnadengabe gegeben. Was war die Gnadengabe? Körperliches Wohlbefinden. Ein Weiterleben dürfen. Das Maß an körperlichem Leben, Wohlbefinden, ist eine Gnadengabe. Jeden für jeden verschieden. Von Zeit zu Zeit verschieden. Dient aber dem Zweck jeder Gnadengabe, zum Lob der Gottes da zu sein. Diese Gnadengabe ist die zweite Art von Grenze. Das ist die eingebaute Grenze, die Gott von Zeit zu Zeit bestimmt. Aber auch ich arbeite mit. Ich muss wissen, dass weder Gott noch ich alleine diese Gnadengabe bestimmt. In 1. Korinther 6, am Ende des Kapitels, sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel ist, ein Heiligtum. Ein Heiligtum ist das Wohnhaus eines Gottes, in welchem ein Gott angebetet wird oder werden soll. Die kleinen Kapellchen in katholischen Gegenden sind Anbetungsstätten. Sie sind einem Gott gewidmet. Jawohl. Man nennt sie vielleicht nicht Gottheiten, aber sie gelten als Gottheiten, werden als solche betrachtet und sind insofern Abgötter, weil ihnen eine Anbetung gegeben wird, die nur Gott zusteht. Aber so war es auch in Griechenland damals. Es waren Heiligtümer und diese Heiligtümer waren einem Gott, einer Gottheit gewidmet. Paulus sagt nun, ihr seid so ein Kapellchen. Ihr seid ein Tempel, ein Heiligtum, der einem Gott gewidmet ist, dem wahren Gott. Und in diesem Tempel muss angebetet werden. Aber der Tempel muss gepflegt werden. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Wir haben diesen Tempel zu bewahren. Das heißt, im Allgemeinen habe ich für meinen Leib zu sorgen, nach den Grundsätzen der Gesundheitserkenntnisse, und so viel uns die Heilige Schrift darüber Aufschluss gibt, aber das ist nicht mein letztes Ziel, meinen Körper zu bewahren, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wenn das zu meinem Ziel wird, dann ist es schief. Ich gehöre dem Herrn und weil ich dem Herrn gehöre und mein Leib ihm dargebracht ist, zu ihm zu Diensten steht, deshalb will ich dieses Werkzeug pflegen. Aber wenn er dieses Werkzeug strapaziert, das ist ihm überlassen, das darf er tun. Wenn er meinen Dienst in die Nacht hineinbringt oder in das Fasten hinein, sodass ich nicht Zeit für Mahlzeiten habe, oder es kommt in die Krankheit oder in einen Unfall, oder Gott kann dieses Gefäß behandeln, wie er will, es ist sein Gefäß, dann bestimmt er das Maß an Gesundheit, an Wohlbefinden, nicht wahr? Ich muss es dann ihm überlassen. Aber wenn er jetzt wieder die Verantwortung mir überlässt, dann muss ich nach der Schöpfungsordnung für dieses Gefäß sorgen. Da geht es um die Grenze des Werkzeuges. Bitte?
Es ist einmalig, dass diese Befriedigung der Bedürfnisse Essen und Trinken, also unsere Sinne aber mit Wohlbefinden ausgestattet sind, dass Gott es so getan hat. Dass wir Lust haben dazu. Mhm.
Sonst würden wir ja längst tot sein. Wir sind viel zu faul dazu. Ja.
Das ist auch wieder doch wieder ein Anlass dafür. Der eine hat viel besondere Lust dazu, zu diesem und jenem sind wir ja nicht alle gleich. Und das kann auch dazu führen, dass einer mehr Lust hat auf irgendetwas. Und das sind also wieder, da müssen wir die Grenzen, man hat immer erkennen, welche Grenze man, wohin man hat.
Ja, es gibt gute Lüste und es gibt verkehrte Lüste, ja. Die drei Lüste sind das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben und das Verlangen zu sein. Ursprünglich, als wir geschaffen wurden, als Adam und Eva noch nicht gesündigt hatten, hatten sie diese drei Verlangen, sie konnten angesprochen werden, aber sie fanden ihre Erfüllung in Gott, ja. Gott war es, den sie genossen und seine Gaben genossen sie. Gott war ihr Geber dessen, was sie haben wollten. Und Gott war ihr Sein. Sie gingen auf in Gott. Er war ihr König und daher haben sie ihr Selbstbewusstsein bezogen, wie der kleine Junge es vom Vater bezieht, wenn er mit dem Nachbarjungen spielt. Mal einmal gibt's Krach und dann sagt der eine zum anderen, ich werde meinen Vater erzählen. Ja. Der bezieht sein Selbstbewusstsein vom Vater. Und so bezieht Adam und bezieht Evas das Selbstbewusstsein vom Vater. Und so tun wir das. Wir rühmen uns Gottes, sagt Paulus. Wir pochen auf ihn. Ja. Aber dann gibt es ein zu weit gehen, seit wir Sünder geworden sind. Wir sind jetzt programmiert durch dieses Nehmen der Frucht vom Baum, sodass wir selbst entscheiden, was wir genießen wollen. Wir entscheiden selbst, was wir haben wollen. Und wir entscheiden selbst unser Sein. Und jetzt sind diese drei Lüste. 1. Johannes 2, Vers 16. Die Lust in dieser Welt. Dieselben drei wieder. Nur jetzt sind sie pervertiert und extremiert. Sie gehen in die falsche Richtung und sie gehen zu weit. Sie werden überbetont und gehen in die falsche Richtung. Da muss abgeschnitten werden. Ja? Da muss die Heiligung hinein. Da muss getötet werden, Kolosser 3.
Da kann man grundsätzlich keine Freude dann daran haben.
Nee. Wir müssen so weit beschneiden, wie es notwendig ist, wie es sündig ist. Das heißt, die Frage ist, in welchem Zeichen steht mein Verlangen? Steht es im Zeichen des Dienstes, des Schöpfers, meines Herrn?
Wir müssen das nur unter diesem Gesichtspunkt betrachten, unsere Sinne.
Ja, nur. Denn wir gehören ihm. Er ist unser absoluter Herr. Unter ihm, wenn das geklärt ist, dann darf ich mich freuen an den Gaben Gottes. Aber nur nachdem ich das Wort zur Kenntnis genommen habe, sagt Paulus, vom Wort her wird es gereinigt und wenn ich gebetet habe. Das heißt, ich habe reagiert. Ich habe Dank gesagt, ich habe mich dem Herrn neu hingegeben und dann setzen wir uns und essen wir. Nur von dort her, von der Begegnung mit Gott her. Ansonsten pflegen wir das Fleisch und es sind zwar Gaben, aber wir genießen sie autonom im Zeichen der Unabhängigkeit von Gott. Und da wird es gleich zur Sünde. Können dieselben Gaben sein, aber im falschen Zeichen. Die Musik, eine Gabe. Aber ich nehme sie aus Gottes Hand, sie muss gereinigt werden. Und dann, nachdem vom Wort und vom Gebet her das geschehen ist, ich habe mich unter die Herrschaft Gottes gestellt, nehme ich die Platte und genieße sie. Christen kontrollieren ihre Genüsse nicht genug. Ja. Sie beten zu viel Performer vor dem Essen. Man sollte sich ganz bewusst sein, was hier geschieht. Und man sollte auch nicht denken, dass nur das Lesen eines Bibelwortes das ist, was Paulus meint vor dem Essen. Die Gabe wird nicht durch eine Losung gereinigt oder durch das Lesen eines Wort Gottes vor dem nicht so meint Paulus Wort und Gebet, sondern vom Wort her erfahre ich Information über meine Speise, dass sie von Gott kommt, dass sie zum Leben dienen soll, nicht zum Tode. Ja? Deshalb soll ich tödliche Nahrung vermeiden. Ja? Vom Wort her erfahre ich, dass ich meinen Körper am Leben erhalten soll, ihn nicht töten soll. Ich bin also verpflichtet, mich zu fragen, was ist gesund und was nicht gesund. Vom Wort her. Und das Gebet ist die Antwort darauf, die Hingabe meiner selbst und das Bitten, er möge diese Speise heiligen und reinigen, denn sie ist verunreinigt durch die Hände von Menschen, durch eine verdorbene Welt. Und jetzt muss ich bitten, ich muss wissen, diese Speise ist nicht absolut rein. Und sei sie von den besten biologischen Bauern gezogen und zubereitet worden. Ja. Jede Nahrung hat etwas Gift. Jetzt muss ich beten, Herr, ich bin bereit zu sterben durch diese Gaben, die du mir gegeben hast. Ich habe versucht, so einzukaufen und so zu wählen, unter deiner Verantwortung. Ich habe das aus Dienst zu dir gegenüber getan. Aber ich weiß, nichts ist vollkommen in dieser Welt. Diese Welt ist nicht mein Paradies. Dies ist nicht meine letzte Station. Wenn ich jetzt hierdurch Schaden leide, mein Körper gehört dir. Andererseits kannst du auch
wirken.
Ja, darüber stehen. Das heißt, dass die schlechte Wirkung ausschalten. Ja, ja. Er kann dafür sorgen, dass es mir nichts tut. Das käme praktisch auf ein Wunder hinaus. Ja. Das kann er tun. Das heißt, wir bitten immer wieder, Herr, heilige diese Nahrung. Lass sie uns zum Leben dienen, wenn es dir gefällt. Ja. Aber die Grenze muss ihm überlassen werden. Wir tun, was uns möglich ist, aber das andere müssen wir ihm überlassen. So, gehen wir weiter. Kommen wir zu den Begriffen des Einsatzes. Ich lese einmal Begriffe, die gebraucht werden, aber wir werden sie nicht durchsprechen können. Wachsamkeit, Laufen, Ringen, Kämpfen, Brennen, Fürchten. Und dann gibt es eine Reihe von Stellen, in denen Ähnliches zum Ausdruck kommt, aber es ist schwer, sie zu sammeln unter bestimmte Begriffe. Man könnte Fleiß hinzunehmen. Sprechen wir zuerst von der Wachsamkeit. Römer 13, Vers 11. Und dieses beachtet, das heißt, er setzt den Satz fort, aber kommt zu einem neuen Gedanken. Er hat von der Liebe gesprochen, nachdem er vom Gesetz, vom Landesgesetz gesprochen hatte, von der Obrigkeit. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes für den Gläubigen. Vers 11 beginnt nicht einen neuen Satz eigentlich, sondern setzt den Gedanken der Liebe fort. Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist also die Summe des Gesetzes. Dieses, Vers 10, beachtet. Warum? Da ihr um die Zeit wisst. Man soll sich der Liebe hingeben. Man soll ernsthaft leben, weil man um die Zeit weiß, dass die Stunde da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, denn als wir glaubten, weil wir der Wiederkunft Jesu entgegengehen und jede Zeit dem Herrn begegnen könnten, auch im Tode. Deshalb sollten wir Erwachte sein. Wir sollten solche sein, die aus dem Schlaf herausgekommen sind. Schläfrigkeit sollte uns nicht kennzeichnen, unser Wesen nicht kennzeichnen. Wir sollten wach sein zum Lieben, zum Höchsten, wozu wir berufen sind. Liebe ist das Höchste, wozu wir gerufen wurden. Das ist der Dienst. Gott zu lieben und den Nächsten. Aller Dienst hat es damit zu tun. Seelen gewinnen, treu sein, Gutes tun. Es geht immer um die Liebe zu Gott und um die Liebe zum Nächsten. Und dafür sollen wir hellwach sein und nicht schläfrig sein. Merken Sie? Es geht um Einsatz, dass wir dabei sind. nicht halbherzig. Der Begriff Wachsamkeit wird hier gebraucht, um das zum Ausdruck zu bringen. Nicht benebelt sein, ja. Nicht so halb umher, so halb umkippend da im Raum rumlaufen, wie es uns manchmal geht, wenn wir aufwachen, aufstehen vom Schlaf. Der eine ist hell, ist eher wach als der andere. Der eine, bei ihm braucht es eine halbe Stunde, eine Stunde, bis er wirklich wach ist. Ja. Paulus sagt, seid erwacht. Lasst das hinter euch sein. Seid hellwach. Die nächste Stelle, 1. Korinther 16, Vers 13. 1. Korinther 16, Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Hier ist eine Möglichkeit für Frauen, männlich zu sein. Die Frauen wollen heute männlich sein und nicht weiblich. Gut, dann sollen sie hier männlich sein. Das heißt stark. Im Geiste gibt es ja keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, da sind wir alle gleich. Im Leibe sind wir verschieden und deshalb auch eine verschiedene Ordnung und Aufgabeneinrichtung. Aber geistlich sollen wir alle ähnlich sein, stark sein, fest, wachsam, fest im Glauben, im Vertrauen, nicht nachlassen, nicht zweifeln, fest sein im Glauben zum Herrn hin, zum Bruder hin, Vertrauen haben zueinander, männlich sein, das schließt Verschiedenes ein, ich will das jetzt nicht ganz besprechen, seid stark, das gehört dazu, dass man ganz dabei ist. Epheser 6, Vers 18, Epheser 6, Vers 18, Paulus hat vom Anziehen der Waffenrüstung gesprochen und fährt weiter in Vers 18, betend zu allen Zeiten beim Kampf, schon vor dem beim Anziehen der Waffenrüstung und dann in allen Situationen, zu allen Zeiten betend im Geist mit allem Gebet und Flehen. Hier kommt wieder dieses Wort, das Beten im Zeichen der Abhängigkeit bedeutet. Gebet und Flehen. Seid zu diesem Zweck des Betens und Flehens wachsam. Wachsam mit allem Anhalten und Flehen. Und zwar für alle Heiligen, auch für mich. Ich bin auch ein Heiliger. Ein Christ. Ja. Man soll auch für ihn beten, ihn nicht auslassen. Er braucht es auch. Man mit allem Anhalten, dabei sein, nicht einschlafen, wachsam sein zum Beten. Gerade beim Beten will man ja schnell einschlafen, nicht wahr? Da braucht es Konzentrierung.
Konzentration,
dankeschön. Dass wir unsere Gedanken dabei haben. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Verse 5 bis 10. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wenn man zu Jesus, dem Licht, gekommen ist, ist man ein Sohn des Lichts, ein Sohn des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, geistlich gesprochen, noch von der Dunkelheit. Dann lasst uns also nicht auch schlafen, wie die übrigen, wie die anderen. Die schlafen. Ihre Sinne sind nicht geöffnet für die Ewigkeit. Sie gehen im Diesseits auf. Sie schlafen fürs Jenseits, für die Ewigkeit. So sollen wir nicht sein. Wir sollen hellwach sein. für Ewigkeitsdinge. Wir sollen nicht auch schlafen wie die anderen. Lasst uns also im Blick darauf, weil wir Tageskinder sind, Tagesmenschen sind, sollen wir uns entsprechend verhalten. Die Sinne sollen wach sein, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, nicht benebelt sein. Denn die, die schlafen, schlafen des Nachts, normalerweise natürlich. Und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Das waren noch andere Zeiten. Da wir aber vom Tage sind, lasst uns nüchtern sein, als solche, die angezogen haben den Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung des Heils. Da haben sie wieder diese drei zusammen. Glaube und Liebe als die wichtigen, Glaube der Schlüssel, Liebe die höchste Berufung, Hoffnung das Kind der beiden. Glaube erzeugt Hoffnung, Liebe erzeugt Hoffnung. So bilden die drei eine Trilogie. Diese drei soll man angezogen haben, gewappnet soll man sein mit ihnen, weil Gott uns nicht zum Zorn gesetzt hat, sondern in den Besitz des Heils zu kommen, durch unseren Herrn, das heißt durch Jesus Christus, der für uns starb, damit wir, ob wir wach sind oder schlafen, körperlich, zugleich mit ihm leben. Könnte sich auch auf den Tod beziehen, wahrscheinlich, aber bezieht sich auch auf den Tod. Nicht geistlich schlafen nach dem Tode, die Seele schläft nicht nach dem Tode, die Adventisten glauben das, aber die Schrift lehrt das nicht, der Körper schläft. Das heißt, der Tod wird für den Gläubigen mit einem Schlaf verglichen, weil er wieder erwacht, so wie wir normalerweise erwachen, nachdem wir uns schlafen gegeben haben. So wie ein Schlafender wieder erwacht, so erwacht zum Leben wieder ein Christ, der gestorben ist. In diesem Sinne schläft der Leib, aber nicht der Geist, der von dem Leib dann getrennt ist, der ist dann bei Bewusstsein beim Herrn. Aber ich möchte noch kurz auf das Wort Zorn zu sprechen kommen, Vers 9. Das wird manchmal in gewissen Kreisen, die von Amerika her sehr stark beeinflusst sind, vielleicht ohne, dass sie es wissen, hier die große Trübsal sehen. Dieser Zorn ist nicht die große Trübsal, denn das Heil ist nicht die Rettung aus der großen Trübsal. Die zwei stehen einander gegenüber. Das Heil ist hier das Heil, das Christus uns bringt, wenn er kommt. Genau wie in 1. Petrus 5, 1, Vers 5. Dieses Heil, auf das wir warten, oder Römer 13, Vers 11, das wir eben gelesen haben, wir gehen dem Heil der Rettung entgegen. Wir haben ein dreifaches Heil, eine Rettung von der Strafe der Sünde. Bei unserer Bekehrung werden wir befreit von der Hölle. Während wir glauben, im Glaubensleben werden wir befreit, werden wir gerettet, erfahren wir das Heil als Rettung von der Kraft der Sünde in der Heiligung. Und wenn Jesus kommt, dann werden wir gerettet werden, befreit werden, werden wir das Heil erleben als Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Unser Leib wird neu werden, der wird wiedergeboren werden. Jetzt ist nur unser innerer Mensch wiedergeboren. Dann wird auch der Leib wiedergeboren sein. Das Heil wird ihn erfassen. Dieses Heil erfahren wir in einem Nu, wenn Jesus kommt. Und auf dieses Heil hin steuern wir heute. Und wir sollen hier so leben, dass wir dort ankommen. Das ist, was Gott für uns bestimmt hat. Nicht den Zorn, der für Ungläubige gedacht ist. Dazu hat er uns nicht gerufen.
Bitte? Ist Fluchen eine Art von Zorn?
Fluchen selbst nicht. Es kann im Zorn geschehen. Fluch ist Mittel zum Tode, so wie Segen Mittel zum Leben ist. Wenn Gott Adam und Eva segnet, nachdem er sie geschaffen hat, dann verheißt er ihnen Leben und gibt ihnen Mittel zum Leben. Bäume, von denen sie essen können und so weiter.
Aber der Paulus hier in Korinther sagt, er sei verflucht, wer den Herrn nicht lieb hat.
Ja, über ihn kommt der Tod.
Kann es sein, dass Paulus jemanden den Tod wünscht?
Ja, ja. Er ist Apostel, er ist Prophet. Und er verkündet hier und sagt, wer nicht eine Beziehung zu Jesus Christus hat, die besteht in der Liebe, ja. Wenn diese Liebe nicht vorhanden ist, das heißt, wenn er nicht Christ ist, dann kommt der Tod über ihn, der ewige Tod.
Er wünscht es ihm ja nicht, sondern er ist schon tot.
Doch der sei verflucht, steht hier.
Der wird.
Ja verflucht. Jeder Ungläubige ist von Kind auf verflucht, oder?
Er steht unter dem Fluch, ja. Aber wenn jemand abfällt, dann trifft ihn der Fluch. Der wird verflucht sein, der sei, das heißt, das kommt über ihn, ja. Er wünscht es nicht von sich aus. Ja. Gott wünscht es auch nicht. Aber er handelt dennoch deshalb, ja. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will niemanden in der Hölle haben, aber schickt sie dennoch dahin. Ja. Das muss das. Und in diesem Sinne, wie Gott, Paulus identifiziert sich hier vollkommen mit der Gerechtigkeit und dem Handeln Gottes. So wie Gott nicht will, will er auch nicht, aber so wie Gott handelt, so handelt er im Zeichen Gottes. Er ist ein Prophet Gottes. Das, was Gott tut, das tut er. Was er tut, das tut Gott. Das heißt also, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, kann nicht als Beweis angeführt werden, dass wir nicht in die große Trübsal kommen. Dieses gilt nicht als Hilfe da. Wenn das sein soll, dann muss man andere Stellen finden, die man meines Erachtens nicht finden wird.
Bitte? Welche Leute behaupten denn das?
Welche Leute?
Weil sie sagten, das käme schon von Amerika.
Das kommt von der Anschauung, dass, die Entrückung vor der großen Trübsal kommt. Wenn wir die heilsgeschichtliche Linie haben, dann sagt man, gibt es 7 Jahre, die 7. Jahrwoche von Daniel. Hier kommt Jesus auf den Ölberg. Diese teile ich auch. Entschuldigung, es geht weiter. Das 1000-jährige Reich. Hier also der Beginn, hier die Mitte. Setze ich in den Tempel. Und sagt man, die Entrückung wird unbedingt vor dem Beginn dieser 7 Jahre kommen. Diese Auffassung kommt aus Amerika. Ja. Das ist, die gehört zu einer theologischen Richtung, die sich Dispensationalismus nennt. Ich teile auch einen relativen Dispensationalismus. Das heißt, es gibt schon gewisse Haushaltungen. Die Scofield-Bibel ist stark dispensationalistisch. Wenn Sie das zur Kenntnis nehmen und das ein bisschen auf die Seite stellen, dann können Sie sehr viel gewinnen aus einer Scofield-Bibel. Aber lassen Sie sich nicht zu stark von solchen Auffassungen bestimmen, die eigentlich letztlich, ich habe die Argumente geprüft und sie halten für mich wenigstens nicht stand, wie zum Beispiel solche Verse. Dies ist eine Stelle, die dann von diesen Theologen angeführt wird. Ja.
Das passt doch gar nicht zusammen.
Und es gibt noch andere Stellen, zum Beispiel in Offenbarung 2 oder 3. Ich werde dich bewahren vor der Versuchung, die in die Welt kommt, auf die Welt kommt. Das Wort vor muss nicht heißen, dass wir nicht hineinkommen. Ein anderes Argument, die Schrift würde lehren, dass Gott seine Leute vor einer großen Katastrophe hinwegzieht. Und dann wird als Beispiel gebraucht, Noah, der vor der, nein, Entschuldigung, Henoch, der vorher weggerafft wird. Ich weiß nicht, warum sie nicht Noah nennen, vielleicht weil es nicht ins Schema passt. Denn er geht durch die Sintflut, wird aber in der Sintflut bewahrt. Ja. Rahab wird aus Jericho genommen, bevor Jericho untergeht und so weiter. Bitte.
Ist das nicht ein Übersetzungsfehler? Offenbarung 3 heißt es doch eigentlich im Grundtext, aus der Versuchung, nicht vor der Versuchung bewahren, sondern aus der Versuchung. Also die Versuchung kann bereits, die Trübsal in dem Sinne, eingetreten sein, aber ich werde in ihr, aus ihr bewahrt.
Das griechische Wort
Ex heißt es.
Ek, ja. Ja. Könnte wohl beides im Grunde heißen, aber gerade weil es nicht gebraucht werden kann, um vor zu bedeuten, nur vor.
Ja.
Gerade weil es eher aus ist,
ja.
Deshalb kann man diesen Text nicht heranziehen als Beweis dafür. Sie haben recht. Nur umgekehrt könnte man sich nicht auf aus versteifen. Ja. Aber es ist eher aus als vor. Wir gehen weiter. 1. Petrus 5, Vers 8. Übrigens, entschuldigen Sie, die Tatsache, dass wir nicht beweisen können, dass die Erdrückung vorher kommt, heißt nicht, dass sie nicht vorher kommen wird. Nicht den umgekehrten Schluss jetzt ziehen, dass wir unbedingt in die große Trübsal kommen. Ja? Wir wissen nicht, wann die Entrückung kommt. Wir wissen nicht, ob sie heute kommt oder ob sie erst hier kommt. Wir müssen alles offen lassen, was die Entrückung betrifft. Das kommt auf den Ölberg, das geschieht hier, nach der großen Trübsal, vor dem Millennium. Das ist
wissen
klar.
Wir, wissen wir, wann die große Trübsal beginnt?
Die beginnt, wann der Antichristus sich in den Tempel setzt.
Ich dachte, das wäre die Mitte der großen Trübsal.
Wie bitte?
Das wäre in der Mitte der großen Trübsal.
Das wäre in der Mitte der 7 Jahre. Die große Trübsal ist nicht notwendigerweise identisch mit den 7 Jahren. Vorher gibt es vielleicht eher friedliche Zeit, obwohl es da schon für die Gläubigen schwierig werden kann. 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern. Wie oft kommt das nicht vor? Nicht die Sinne einschlafen lassen, weder durch Alkohol noch durch Essen. Übrigens, wenn wir beim Essen wieder sind, die Freude an der Speise, die Gott uns gibt, an den Gaben Gottes, die er uns gibt, kann uns benebeln. Das ist eine Grenze, die wir kennen müssen. Wir müssen vorsichtig sein beim Essen. Wir müssen wissen, welches sind unsere Aufgaben. Und dann müssen wir entsprechend aufpassen. Jesus hat uns das gelehrt. Er hat gesagt, zu Noahs Zeiten hat man sich diesen Dingen hingegeben, den natürlichen, guten Dingen. Aber man war nicht bereit. Ja? Wenn wir in diesen Dingen aufgehen, dann können wir, dann kann unser geistlicher Sinn entschärft werden und sind nicht fähig. Ja? Wir müssen wissen, wann wir gut essen und wann wir nicht. Ja? Wann es eher zu fasten gilt und so weiter. Wir müssen wissen, wo liegen die Prioritäten jeweils. Vor gewissen Aufgaben sollte man nichts essen oder gewisse Dinge nicht. Ja. Zum Beispiel vor dem Sprechen darf ich nicht Milch trinken. Ja. Das wirkt sich auf die Stimmbänder auf. Sondern eher etwas, auch nichts Süßes. Ja. Ich darf nicht Apfelsaft trinken. Der Zucker, das heißt das Süße, bildet einen, ich weiß nicht was, auf den Lippen. Ja? Ich muss vorsichtig sein. Ich muss mich der Aufgabe widmen. Ja? Ich darf nicht aus lauter Genuss, ja, der Gaben Gottes jetzt mich beeinträchtigen. Hier kommt der Dienst zuerst und dann muss darauf da Verzicht stehen. Aber nachher kann ich trinken. Ja? Aber wenn Sie dann zu schlafen haben, dann müssen Sie wieder vorsichtig sein, damit Sie richtig essen, damit Sie auch schlafen können. Ja? Denn morgen müssen Sie wieder aufstehen. Sie müssen wissen, was morgen kommt. Ja? Entsprechend planen. Denken, Köpfchen gebrauchen.
In diesem Sinne ist auch der Kolosser gemeint. Es ist alles zum Verbrauchen, zum Verzehr bestimmt. Es ist nicht alles.
Ja. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht jemanden zum Verschlingen. Ja, da kann man sagen, wenn er schon brüllt, dann wissen wir ja, wo er ist. Nein, sie wissen nicht, wo er ist, wenn er brüllt. Die Frau vom Löwen, das Weibchen, ist nicht da, wo das Männchen ist. Der Löwe brüllt, damit sie abgelenkt werden. Damit sie denken, da ist die Gefahr. Ja, dann laufen sie weg. Und zwar in die Fänge des Weibchen. So gehen Löwen vor. Er sucht jemanden zu verschlingen, aber ist nicht alleine. Er hat seine Leute bei sich. Wir wollen uns nicht betören lassen und nicht weiser sein als die Schrift. Die Bilder passen genau. Ja. Die Wachsamkeit. Kommen wir zum Laufen. Noch ein Begriff, der zeigt, dass wir von ganzem Herzen in der Nachfolge Jesu dabei sein sollen. Innerhalb der Grenzen, wie gesagt, die Gott uns gegeben hat. Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Das Bild des Laufens gibt uns Gott, um uns zu zeigen, wie wir ganz dabei sein sollen. Manchmal können wir nicht laufen, weil die Grenze da ist. Das sagt Jesaja, Gott durch Jesaja in Jesaja 40. Manchmal können wir nur gehen. Oder wie der Text eigentlich sagt in Jesaja 40, Vers 31. Die machen weiter und ermüden nicht. Die, die auf den Herrn harren, heben die Schwingen empor wie die Adler, wenn es zu fliegen gilt. Sie laufen, wenn es zu laufen gilt, und ermüden nicht. Und sie machen weiter. Sie wissen, wie das ist, ja? Nächste Schritt. Weitermachen. Und ermatten nicht. Wenn der Herr Kraft gibt, kann man das tun, was der Herr will. Manchmal gilt es zu fliegen, manchmal gilt es zu laufen. Das Bild bestimmt nicht die Sache. Es gibt verschiedene Bilder. Es geht um das ganz dabei sein, nicht nachgeben. In der Liebe zum Herrn treu sein. Dann lasst also auch uns, nicht nur die Leute von Kapitel 11, dann lasst also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, in der Geschichte der Gottesmenschen, die uns umgibt, Denken, dann wir sollen an sie denken, an diese Wolke von Zeugen, die uns umgibt, lasst uns abgelegt haben. Natürlich, wenn es abgelegt sein soll, dann muss man ablegen. Um abgelegt haben zu haben, muss man ablegen. Ja? Das schließt das ein. Lasst uns ablegen und dann abgelegt haben, nicht wieder gleich anziehen. Es soll zurückgelegt sein. Lasst uns abgelegt haben, alles Beschwerende. Für gewisse Zwecke kann man gewisse Dinge mitnehmen. Wenn wir das Auto haben, dann können wir mehr mitnehmen, als wenn ich alleine reise. Dann muss ich sparsam packen. Ich muss das schließlich schleppen auf den Bahnhof. Ja. Wenn ich laufen will, muss ich noch mehr zurücklassen. Ja. Muss ich ganz spärlich mitnehmen. Und wenn Sie unterwegs sind, in den Bergen und so weiter, dann können Sie nicht alles mitnehmen, das Sie sonst mitnehmen würden. Und ein Läufer, der darf überhaupt nichts mitnehmen. Der hat vielleicht nur noch eine kleine Hose an. Alles sonst weg. Und dann läuft er, damit er so leicht wie möglich ist. Laufen. Das Beschwerende, das Unnötige abgelegt haben. Auch nicht nur das Beschwerende. Das Beschwerende ist in sich nicht notwendigerweise Sünde, aber es könnte hindern. Es mag gut sein, es mag erlaubt sein, aber es nützt nicht. Das ist die Frage. Hilft es jetzt mit? Ich könnte es eigentlich genießen, es gehört zu dieser Welt. Aber ist das jetzt am Platz? Was ist jetzt am Platz? Alles Beschwerende und die gern herumstehende und umstrickende Sünde. Das Bild ist hier von einem Kleid, das zu eng ist. Ein Sportler, der laufen will, darf jetzt nicht eine enge Jeanshose anziehen. Der muss lockere Kleidung haben, die nicht zu schwer ist, dann kann er laufen. Die Sünde will sich gern ankleben an uns. Die will kleben. Auf einer Freizeit hatten wir dieses mal erlebt, im Bilde, auf sehr anschauliche Weise. Damals waren die kurzen Röcke, die engen kurzen Röcke in, Wir waren mit einer Freizeitgruppe von Krankenschwestern unterwegs zu einem Freizeitzielort in Spanien. Und wir waren bereits in Spanien, aber hatten mit dem Bus Halt gemacht und man wollte sich etwas strecken. Und die eine Schwester erkühnte sich zu einem Lauf. Aber leider war das eine Betonfläche da und stolperte und hat einen erheblichen Schaden zugezogen an ihrem Arm. Wie? Im Gesicht war es? Und weil ihr Kleid für dieses Unternehmen nicht geeignet war. Zum Gehen ging es noch, aber nicht zum Laufen. Ja. Da war das zu eng, die Beine hatten nicht Platz. So ist die Sünde. Sie ist wie ein Kleid, das uns hemmt und will uns zum Lauf hindern. Und die Sünde, die uns ankleben will, die da nicht weg will, sie klebt an uns, sie umstrickt uns wie eine Schlange. Die sollen wir ablegen. Der anderen sagt jemand, wenn sie nicht weichen will, dann muss sie. Entscheidend ist nicht, ob sie will oder nicht. Entscheidend ist, was ich will. Ich kann es nicht tun, aber ich muss wollen. Galater 5, Vers 17. Können Sie vielleicht aufschlagen, wenn Sie schon dabei sind. Paulus weiß, dass wir nichts können. Galater 5, Vers 17. Übrigens, wer meint, Römer 7 wäre nicht für Gläubige, der muss das nicht unbedingt glauben, aber er muss dann wenigstens von Galater 5, Vers 17 glauben, dass es so ist. Galater 5, Vers 17 sagt genau dasselbe, was Römer 7 sagt. Das Fleisch gelüstet wieder den Geist, den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist gelüstet wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander. Die sind diametral entgegengesetzt gegeneinander, so dass ihr selbst als Dritte nicht tut, was ihr wollt. Von uns aus, autonom, ja. Nicht wir selbst entscheiden letztlich. Wir können das nicht. Aber wenn unser Wille sich mit dem Willen von Gott identifiziert hat, von Jesus, dann ist er auf derselben Linie wie der Wille des Geistes, der den Willen Gottes vertritt. Und dann entscheide ich zwischen diesen zwei Kämpfern. Ich stehe hier, ich habe Fleisch, ich habe Geist. Jetzt muss ich entscheiden, wie ein Schiedsrichter, wer jetzt gewinnt. Der Indianer hatte das so gesagt, als er von seinem Kampf sprach. Ja, er war zum Glauben gekommen, schon vor vielen Jahren. Und dann fragte man ihn, wie ist das mit dem Sieg? Ja, bei mir ist das wie die zwei Hunde, ein Schwarzer und ein Weißer. Und zudem, und bei uns sagt man Sigem. Ich weiß nicht, was man den Hunden hier sagt. Aber dem Hund, dem er Mut machte, der war dann obendrauf. Ja? Der hat dann den Sieg bekommen. Er entschied den Sieg. Ja? Das hat der Indianer mitbekommen. Wenn er sich mit dem weißen Hund, also mit dem Heiligen Geist, identifiziert, dann bekam er Sieg über seine Triebe, über seine Sünde. Paulus sagt das hier in Galater 5, Vers 17. Wenn wir unseren Willen auf die Linie des Geistes stellen, dann ist es nur unsere Entscheidung, aber nicht unsere Kraft. Die Kraft ist Gottes. Man muss unterscheiden zwischen Kraft und Vollmacht oder Entscheidung. Das tut Josh McDowell sehr schön in einem Beispiel, in einem Buch über, ich glaube es ist über Okkultes. Er sagt, wir haben keine Kraft, um mit dem Feind zu kämpfen, aber wir haben Vollmacht. Das heißt Berechtigung. Und dann erzählt er von Argentinien, ich glaube es ist von Buenos Aires, wo es eine Verkehrsader gibt mit etwa 23 Bahnen, also vielleicht 13 auf der einen Seite und 14 auf der anderen, oder 25, ich weiß nicht genau. Und auf jeden Fall eine ungeheure breite Straße muss das sein, eine lange Straße. Und da gibt es sehr, sehr viel Verkehr. Und er sagt, da kommen Sie kaum über die Straße, wenn Sie da rüber wollen. Aber in der Mitte steht ein Polizist. Er hat keine Kraft, die Autos anzuhalten. Aber er hat Vollmacht. Und wenn er so tut, die Hand aufhebt, dann halten die ganzen Autos auf allen diesen Bahnen, auf der einen Seite, ja, dann halten die an. Oder auf beiden Seiten, wenn du rüber willst, ja, wenn sie rüber wollen. Er hat keine Kraft, die Autos anzuhalten. Wenn er da gehen wollte, er könnte nicht ein Auto anhalten. Aber er hat die ganze Polizei hinter sich. Und die würde fertig werden mit den Autofahrern. Ja. Das geht schon. Und so ist es mit uns. Wir entscheiden Halt, aber wir haben keine Kraft. Die Kraft ist die des Geistes, das heißt Gottes Kraft. Er hat Kraft genügend, um mit Dämonen fertig zu werden, um mit Fleisch, mit meinen Trieben fertig zu werden. Das kann er. Und so kann ich entscheiden, wem ich dienen will, meinem Fleisch oder dem Geist. Die umstrickende Sünde kann abgelegt werden. Und, jetzt kommt es, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der vor uns liegt. Die Wettkampfbahn liegt vor uns. Lasst uns in dieser Bahn laufen. Mit Ausdauer, das heißt mit Anhalten. Dabei wegschauen und hinschauen und den Blick haften lassen. Wegschauen zu des Glaubens Bahnbrecher und Vollender, nämlich Jesus. Mit Ausdauer laufen. Ein Ausdruck für ganz dabei sein, nicht halbherzig sein. Mit aller Energie dabei sein, Jesus nachfolgen. Nun, mit diesem, glaube ich, können wir schließen. Und zwar nicht nur heute Morgen, sondern die ganze Freizeit. Nehmen Sie diese Verse mit. Laufen. Das geht nicht, ohne dass wir auf Jesus schauen. Er ist vorangegangen, er hat die Bahn gebrochen und er wartet auf uns und wird uns dann empfangen, wenn wir an das Ende dieser Laufbahn kommen. Und dieses Ende wird er natürlich bestimmen. Hat jemand noch? Sie dürfen gehen, wenn Sie wollen, müssen. Aber wenn hier noch Fragen sind, auch wenn Sie nicht zum Thema sind, wenn Sie noch etwas loswerden wollten.
Ja. Sie sagten, nach unserem körperlichen Tod hier würde die Seele weiter bestehen. Die Seele ist aber doch mein Inneres, ist mein Blut, ist meine Gedanken. Es sind meine Zellen, alles zusammen und wahrscheinlich noch Dinge, die wir gar nicht kennen. Die Seele kann, wo steht, dass die Seele nach unserem Tod weiter besteht? Ich denke, dass nach unserem Tod alles weg ist, dass nur das, was getan wurde, ist, Liebe zu Jesu, auch die Werke, dass die niedergeschrieben sind, sodass Gott uns wieder neu erstellen kann in einer Weise, die wir nicht kennen, nicht für die Engel oder irgendwie. Oder ist das falsch?
Jesus sagt, der reiche Mann starb und wurde begraben, aber er lebte weiter. Lazarus starb, aber er lebte weiter. Der Mensch ist letztlich ein Geist, Hebräer 12, er wohnt in einer Hülle, sagt Petrus, und er sagt, ich werde diese Hülle ablegen. Paulus sagt, spricht von einem Haus oder einem Zelt, er will nicht nackt sein, das heißt, er wird nackt sein, wenn er diese Hülle ablegt. Er wird ohne Leib dastehen, nackter Geist. Aber das ist nicht der letzte Zustand. Gott wird einen neuen Körper geben bei seiner Wiederkunft, dann werden wir auferstehen. Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und dann beim Herrn zu sein. Er wurde enthauptet nach der Tradition, aber er ging dann zum Herrn im Geiste, das heißt seine Persönlichkeit, legte seinen Leib, die Hülle, das Werkzeug seines Geistes ab. Unser Geist benutzt das Gehirn, um zu denken, aber ist nicht darauf angewiesen. Unser Geist benutzt unsere Hände, ist aber nicht darauf angewiesen. Er vermag offensichtlich ohne Leib, ohne diese Verlängerung des Geistes weiterzuleben. Das ist aber nicht das Ideale. Das ist nur vorübergehend, weil Gott den Menschen bestimmt hat, als Leib und Geist zusammenzuleben. Das kommt dann, die letzte Phase des Heils, der Rettung, kommt dann in der Auferstehung. Wollten Sie noch nachfragen? Oder?
Ja, nein.
Stephanus zum Beispiel sieht den Herrn. Leider. Es gibt verschiedene Stellen, die ich jetzt nicht alle parat habe. Andere Frage? Ja?
Sie hatten vorhin im Zusammenhang mit der Danksagung des Essens und des Genießens im Zusammenhang gesagt, dass ich die Dinge genießen darf, wenn ich sie mit Danksagung annehme aus den Händen des Schöpfers. Das kann ich, soweit es das Essen betrifft, nicht gut nachvollziehen. Sie erwähnten dann auch, wenn ich eine Schallplatte höre. Und da kann ich mich nicht ganz mit identifizieren, denn ich weiß, dass es etliche Musiken gibt, die nicht aus der Inspiration des Schöpfers kommen, sondern ganz woanders herkommen. Wie weit ich das jetzt dankbar genießen darf, also ich kann es nicht. Kann ich das jetzt, obwohl es Gift ist, geistig gesehen, kann ich jetzt einfach sagen, es ist jetzt, ich genieße es.
Es ist genauso wie mit den Speisen. Es gibt gewisse Speise, die könnte man genießen, aber sie sind nicht genießbar, wenn man auf seine Gesundheit achten will. Ja?
Ja.
Der Wein kann gefährlich sein. Ja? Man darf ihn höchstens in ganz kleinen Quanten benutzen oder genießen, aber er kann gefährlich sein. Es gibt andere Dinge, die darf man eigentlich nicht zu sich nehmen. Sie sind schmecken, ja? Aber man darf sie nicht zu, weil sie Gift sind. Ja? Sie schmecken. Aber genauso gibt es auch im ästhetischen Raum Dinge, die sonst, so wie wir jetzt geartet sind, wir sind ja nicht richtig eingestellt mehr seit dem Sündenfall. Wir sind schief, wir liegen schief. Wir vermögen nicht mehr richtig zu beurteilen. Und so wie wir gerade liegen, so ist es natürlich schön. Der junge Mensch, der mit den Drogen umgeht, ja, der liegt schief. Aber ihm schmeckt jetzt die Droge. Er genießt das. Aber es zerstört ihn. Und so zerstört viel Musik uns. Viele Menschen nehmen das nicht, ziehen das nicht in Betracht. Sie meinen, sie dürfen genießen, was ihnen schmeckt. Auch in welche Richtung es auch gehen mag, rechts oder links. Ja. Sie meinen, sie können das genießen. Das geht nicht. Da muss man wissen, was sonst grundsätzlich schon genießbar wäre. Aber dann muss man auch speziell darauf achten. Es gibt gewisse Leute, die sind krank, die können gewisse Speisen nicht haben, weil sie eine Krankheit haben, die diese Speisen nicht genehmigt. Und so gibt es Leute, die auch ästhetisch geschädigt sind, sodass sie gewisse Dinge nicht mehr genießen können, die ein anderer vielleicht, glaube ich, genießen könnte, weil er nicht gebunden ist. Aber vielleicht...
Also Sie meinen, es ist also wertfrei, es liegt also an der persönlichen Einstellung des Genießenden, was ihm das bedeutet oder bedeutet...
Manchmal ist es nicht wertfrei.
Dann kann man dann ist ja die Wertneutralität der Musik, man kann ja nicht sagen, Musik ist wertneutral.
Nein.
Nicht? Und ich kann ja nicht sagen, also wenn es mich anficht, also ich persönlich höre ein bisschen Musik nicht mehr an, die ich früher gehangen habe.
Ja, ja.
Da bin ich so voll gewidmet. Ja. Aber es ist so, dass ein anderer, der das nicht weiß,
ja.
Ja, er genießt das jetzt und
ja.
meint, das sei für ihn gut.
Ja.
Jetzt ist die Frage für mich, inwieweit wird er geschädigt, ohne dass er es merkt, nur weil er es nicht weiß?
Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob weil okkulte Mächte mithalfen in der Gestaltung der Musik, ob schon direkt dadurch schädlich ist, in der Sache selbst, in der Konstruktion ist. Ich glaube nicht. Denn wenn ich andere Beispiele nehme, zum Beispiel, der Teufel kann einem helfen, ein Haus zu bauen. Aber das müsste nicht heißen, dass das Haus jetzt schädlich wäre. Der Teufel kann helfen, Gutes zu tun. Das Produkt an und für sich kann gut sein. Es war nicht verkehrt von Jesus, Brot aus den Steinen zu machen. Das wäre gutes Brot gewesen. Aber es durfte er nicht tun, weil er dann unter die Herrschaft Satans gekommen wäre. Es war nicht verkehrt, die Reiche dieser Welt zu haben oder haben zu wollen. Das ist bei ihm gegeben, vom Psalm 2 her, aber nicht auf diesem Wege. Von daher scheint mir, gibt es gute Produkte, die in der Kraft Satans hergestellt werden können. Der Satan kann ja auch Wunder tun, sodass ein Mensch wieder sieht. Ja? Das ist etwas Gutes an für sich. Aber wenn jetzt jemand frei werden will von der Bindung Satans, die dadurch entstand, muss er bereit sein, wieder blind zu werden. Jemand, der geheilt wurde mit okkulten Kräften, muss in Kauf nehmen, dass wenn er sich dem Satan loslässt, es lossagt, dass er dann wieder die alte Krankheit bekommt. Jetzt muss er wählen. Was will ich? Die Bequemlichkeit, die Rettung des Leibes oder den Herrn? Von daher wären eventuell, nicht unbedingt, aber das ist die Parallele, die ich für ziehen möchte. Aber ich kann das nicht beweisen. Ja.
Wie ist das mit der Geschlechtlichkeit? Ist die auch wertneutral? Nur nach dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Wir kennen ja die Begleitungsstände, die unterschiedliche Spannung durch die Geschlechtlichkeit, durch die verschiedenen Geschlechtlichkeiten Mann und Frau.
Die Geschlechtlichkeit ist eine Gabe Gottes. Wenn wir von Wertneutralität sprechen, müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass hier eine Linie, das liegt nicht, glaube ich, auf derselben Linie. Ist die Ästhetik von Gott geschaffen. Vielleicht insofern schon. Der Satan kann die Sexualität auch benutzen. Ich weiß nicht, was wollten Sie mit der Wertneutralität zum Ausdruck bringen?
Die Geschlechtlichkeit nur zum Zweck der Fortpflanzung uns gegeben.
Nein. Sie ist vorhanden im Zeichen der Gemeinschaft. Der Mensch soll nicht alleine sein. Das heißt, er soll Gemeinschaft haben. Und so wird ihm ein Partner gegeben. Aus dieser Gemeinschaft entsteht ab und zu eine Frucht. Aber das ist nicht der einzige Zweck des Gebens der Frau. Denn die Gabe der Frau war nicht zum Zweck der Fortpflanzung gegeben, sondern zum Zweck der Gemeinschaft. Das heißt, wir haben zweierlei hier. Das wird in Kapitel 2 noch spezieller gesagt. In Kapitel 1 ist nur von Fortpflanzung die Rede. Aber in Kapitel 2 wird ausgemalt oder werden noch Details hinzugefügt. Da wird gesagt, was in Kapitel 1 geschah oder was dann geschah, als Kapitel 1 sich da erfüllte. Dann geschah noch mehr als nur dieses, Gott schuf den Menschen, was der war da. Nein, er schuf zuerst eine Hülle, blies und so weiter. Und der Sinn war, dass er einen Partner hätte und so weiter. Zuerst war der Mann da im Raum. Er war alleine da. Er hat bereits seine Aufgabe übernommen, den Tieren entsprechende Namen zu geben. War immer noch keine Frau, ja? Der Mann sollte nicht alleine sein. Und zwecks Gemeinschaft gab er ihm einen anders gearteten, dennoch ähnlich gearteten Partner. Er war zum Teil wie er, zum Teil nicht wie er. Und so entstand Gemeinschaft. Das war also der Sinn des Zusammenseins. Aber natürlich, wo Gemeinschaft ist, da entsteht dann auch entsprechend die Frucht. Aber darüber sagt dann die Schrift noch mehr in anderen Teilen der Heiligen Schrift. Ja.
Also auch Gemeinschaft, um sich gegenseitig zu erfreuen.
Ja.
Das beinhaltet das.
Ja. Ja. Das sieht man auch daran, dass die Fruchtbarkeit eine Grenze hat. Aber die Geschlechtlichkeit geht darüber hinaus, ja.
Es heißt dann erst im dritten Kapitel, glaube ich, dass als sie in die Sünde gefallen sind, dass Adam dann seine Frau erkannte und sie einen Sohn gebar. Hätte es sein können, wenn es schon Geschlechtsverkehr im Paradies gehabt hätte, dass dann das Kind sündlos gewesen wäre? Oder hätte in diesem Zustand?
Ja.
Ach, und wäre dann auch vielleicht in die Sünde gefallen?
Hätte als Dritter essen müssen. Denn jeder hat ja für sich gegessen. Eva hat für sich gegessen, Adam hat für sich gegessen, das Kind hätte für sich essen müssen. Es ist übrigens nicht ausgeschlossen und durchaus möglich, dass diese Gemeinschaft, die geschlechtliche Gemeinschaft, schon vor dem Sündenfall vorhanden war. Denn wenn man genau nachrichtet, ist es theoretisch möglich, dass Adam und Eva etwa 80 Jahre im Paradies ohne Sünde gelebt haben.
Ja. Heißt das Wort erkennen nicht, dass sie erst dann ihre unterschiedliche Geschlechtlichkeit empfunden haben? Das habe ich immer so verstanden. Erkannte sie. Dass er erst dann in dem Moment, wie die Sünde geschehen war, dass er sie erst als Frau erkannte, als solche. Als andersgeschlechtlich.
Jedes Mal, wenn eine Vereinigung geschieht, ist das ein Erkennen. Das ist nur ein Wort für näher erleben.
Das war ja dann Maria und Josef, er kannte sie ja erst nach der Geburt Jesu.
Ja. Obwohl man eventuell das da.
Ich glaube, er hat sie nicht antasten wollen, weil er wusste, dass das vom Heiligen Geist ist.
Ja, die Frage ist, wie intim sie sich verhalten haben. Das ist eine offene Frage, die können wir nicht klären. Eheleute waren sie. Intimität wäre erlaubt gewesen, ohne diese Art von Erkenntnis, ohne eine Vereinigung, bitte.
Das ist eine Frage. Irgendwo sagt es, dass Menschen nicht zur Ehe geeignet sind, oder sie wurden untauglich gemacht, einmal durch Gott her, dann haben sie sich selbst untauglich gemacht oder durch andere Menschen. Wie ist dann das zu verstehen?
Untauglich ist vielleicht, geht vielleicht etwas zu weit, ist an einigen Stellen, an zwei Stellen brauchbar, aber nicht an der dritten. Das Gemeinsame ist, dass sie unehelich sind. Oder, ich weiß nicht, welches Wort Jesus gebraucht.
Nicht ehetauglich.
Ich glaube nicht, dass tauglich gebraucht ist.
Hier steht also tauglich. Ich habe es nämlich lange im Besuch gehabt.
So.
Ja.
Aha. Muss ich zum Grundtext nachschlagen. Auf jeden Fall, es handelt sich um die drei Kategorien von Ehelosigkeit. Einige sind unfähig für die Ehe, schon von Geburt an. Das heißt, es hätte keinen Sinn für sie zu heiraten im Blick auf Gemeinschaft und Fruchtbarkeit. Andere werden von Menschen unfähig gemacht. Möglicherweise war das bei Potiphar der Fall, aber wir wissen nicht genau, aus welchem Grunde. Auf jeden Fall wissen wir von dem Eunuche machen von Menschen. Nicht notwendigerweise. Ich kenne einen gläubigen Mann, der war, gehörte zur Schweizerischen Garde, hat jetzt aber eine Familie, hat sich später bekehrt. Aber ich könnte ihn fragen, wie das ist.
Ich glaube, das war nur im Mittelalter.
Es kann sein, dass es mal so gewesen ist. Ja. Und dann gibt es andere, die freiwilligerweise auf die Ehe verzichten. Sie werden zu Eunuchen aus Freiwilligkeit, das heißt, sie verzichten. Das ist das Neue, das Jesus bringt. Bis dahin kam es überhaupt nicht in Frage, dass man ledig blieb. Aber Jesus, der die neue Welt anbrechen lässt, er bringt das Reich Gottes, das jetzt schon beginnt, das überlappt. Die himmlische Welt und die irdische Welt. Die himmlische Welt beginnt hier und die läuft parallel mit dieser Welt. Hier, Gott schuf die Welt und die Welt wird vergehen. Dies ist die Länge der ersten Welt. Mit dem Kommen Jesu beginnt die neue Welt, wird die eingeführt. Die Wiedergeburt, die beginnt mit der Wiedergeburt des Individuellen, geht dann bis zur Wiedergeburt dieser neuen Welt und dann kommt die neue Schöpfung. Aber diese neue Schöpfung beginnt im Geiste schon hier, ja, mit dem Kommen Jesu. Und mit diesem Kommen dieser neuen Welt kommen schon neue Zustände in diese Welt hinein. Das heißt, jetzt gibt es Ehe im Zeichen der ersten Welt, Ehelosigkeit im Zeichen der zweiten, wo niemand heiraten wird. Wen Gott ruft, ledig zu bleiben, der ist ein Prophet einer anderen Welt. Der zeigt jetzt schon, wie es einmal sein wird, Ehelosigkeit. Und zeigt in seinem Leben etwas von der Kraft der kommenden Welt. Natürlich, umgekehrt, der Ehepartner braucht auch die Kraft der kommenden Welt, um in der Ehe zu leben, denn seit dem Sündenfall ist es ja nicht möglich, als Verheirateter zu leben. Niemand kann ein gesundes Eheleben führen ohne Jesus. Ist nicht möglich. Wenn also die Welt sieht, dass ein Ehepaar, das im Zeichen der ersten Schöpfung verheiratet ist, aber dieses Leben in gesunder Weise, harmonischer Weise führen kann, dann darf man auch darauf sagen, die Kraft kommt nicht von ihnen selbst, sondern von einer anderen Welt, von Gott. Ja. Aber der Ledige, der zeigt schon in seiner Form als Lediger, dass es eine andere Form gibt und des Lebens. Und davon spricht Jesus und Paulus greift das dann auf und sagt, das ist eine Gnadengabe, das heißt eine Berufung, ein Weg des Dienens im Leib Jesu.
In dem Aspekt könnten wir dann auch das Zölibat verstehen, das in der katholischen Würde wäre.
Das ist dann natürlich eine falsche Anwendung dieses Gedankens.